Ich berichte mal von einem jungen Mann, der so ungefähr so 300 Kilometer von Antalya in der Türkei, so Richtung Ankara, leben würde heute. Damals hieß die Stadt Kolossä, die gibt es heute leider nicht mehr. Und dieser junge Mann, der damals lebte, vor 2000 Jahren, und der das auch miterlebt hat, dass darüber so berichtet worden ist, dass dieser Jesus Christus in damals, wie hieß das Land? Galiläa, Judäa, im Römischen Reich, dass dieser Jesus Christus so die Welt anfängt zu bewegen. Es war schon ein paar Jahrzehnte später, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, 20 Jahre später. Und er lebte in diesem Gebiet in der Türkei heute, 300 Kilometer von der Westküste, in so einem Lykostal. Und er wusste, dieses Gebiet, das er sich da ausgesucht hatte, das war nicht ohne Gefahr. Da gab es manche Erdbeben. Die Menschen erzählten ja immer so, nicht? Vor 40 Jahren oder vor langer Zeit. Ich weiß nicht, wie sie so gerechnet haben. Wir rechnen heute in Jahren, aber ob das damals wirklich so war, das bezweifle ich noch an der Stelle. Sondern sie haben die Zeit auch noch ein Stückchen anders gesehen, hatten auch andere Zählungen natürlich. Und so war dieser Epaphras, auch ein richtig griechischer Name in der heutigen Türkei, der wusste, das ist so ein bisschen Pulverfass in dem Gebiet, wo ich lebe. Da gab es Erdbeben und es wird auch wieder Erdbeben geben. Und doch ist es einmal seine Heimat, wie das denn so ist, ne? Dann lebt man so etwas auf dem Pulverfass. Man weiß es. Ist rein von dem, was die Leute hier sagen, ein sehr unsicheres Gebiet. Und gerade in diesem Gebiet gab es die Städte Laodicea, Kolossä und Hierapolis. Diese drei Städte. Und der junge Mann, der Epaphras, der ist dem Paulus begegnet. Und was hat dieser Paulus dem Kerl gesagt? Der hat gesagt: Hör mal zu, ich kann nicht anders. Ich habe den lebendigen Gott einfach so tief in meinem Bewusstsein, in meinem Herzen, weil ich entrückt worden bin hier von der Welt. Und ich weiß nicht, ob ich aus meinem Körper war oder ob ich noch im Körper war. Aber ich kann das nur sagen, ich bin so von den Stufen her im dritten Himmel gewesen. Und dann habe ich den Thron Gottes, ja, erlebt. Gesehen ist immer so eine Geschichte. Aber er hat das so gesagt, ich habe einen Eindruck von der Ewigkeit bekommen. Dann habe ich Worte gehört von dem Thron Gottes, die ich als Mensch nicht sagen darf, die ich in meinem Kopf weiß, aber die ich euch gar nicht sagen darf. Ich habe das erlebt, dass Gott der Vater lebt, dass Jesus Christus lebt, der hier wirklich von den Menschen gekreuzigt wurde und der auferstanden ist, der den Tod überwunden hat. Ich weiß, dass das keine Spinnerei ist. Und dieser Paulus, der hat sich diesem jungen Mann, diesem Epaphras, so mitgeteilt. Und Epaphras, der hat selber Jesus Christus erlebt. Er hat das nicht nur als Information aufgenommen und gesagt, ist ja nett, was der so alles erzählt und so. Ja, müssen wir erstmal prüfen und hat er wahrscheinlich auch. Aber dann hat er angefangen, auch selber zu beten, sich zu öffnen für den lebendigen Gott. Und Epaphras hat Gott erlebt. Und ich mache diese Vorspulung, damit hier deutlich wird, warum konnte in diesem Erdbebental eine Gemeinde entstehen? Warum werden auf einmal da, wo eine wichtige Handelsstraße durchging, wo die Menschen so vom Marktplatzgeschehen immer darauf aus waren, was kommt Neues so in die Stadt? Was kommt auch an Handelsware natürlich rein? Die Menschen waren schon von ihrem Glauben her auf griechische Götter, römische Götter sehr zentriert. Und manche Menschen hatten ein wenig Furcht davor, andere haben das lockere gesehen. Dann gab es auch ein Stückchen jüdische Bevölkerung, auch in diesem Lykostal mit den drei Städten. Und jetzt auf einmal kommt Epaphras in seine Heimatstadt Kolossä und sagt: Leute, was ich erlebt habe, das ist wirklich wahr. Ich kann einfach nicht schweigen. Der ist förmlich zu den Menschen, die er kannte. Er war ja Sohn seiner Stadt, nicht? Da kann man sich auch manches erlauben. Und der ist beinahe naturgemäß reingegangen und hat mit den Leuten geredet und gesagt, Leute, ich habe das erfahren. Was ich euch erzähle, ist kein Schmarrn. Das ist echt wahr. Gott lebt, weil dieser Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Und das ist wirklich das alles Entscheidende. Egal wie unser Leben auch hier weitergeht. Egal wie wir in der Stadt zusammenleben. Aber Gott kommt in die Welt und er verändert die Welt. Und das weiß ich. Er ist so davon ergriffen, weil er diesem Paulus begegnet ist. Und es kann auch sein, dass Epaphras dem Paulus sogar im Knast begegnet ist, dass er in Ephesus wohl dass der Paulus da inhaftiert war und dass Epaphras höchstwahrscheinlich dort den Paulus aufgesucht hat. Und da kam es so zu dieser Erfahrung, zu seiner eigenen Bekehrung, zu dem, dass der Glaube so tief geworden ist. Und das ist etwas, was ich wirklich schätze, dass etwas in unser Leben hineinkommt. Das haben wir uns nicht selbst nur erwählt, das haben wir uns nicht nur erdacht, das haben wir nur nicht durch unsere Ratio so uns zusammengelegt, sondern da kommt Gott in einer Kraft in unser Leben hinein. Und da merken wir, das Evangelium ist die frohe und gute Botschaft Gottes, wo Christus unser Leben radikal verändert. Anders kann ich das nicht sagen. Und so gut verändert, dass wir sagen, wir wollen auch mit diesem Jesus leben. Es ist ein Anfang, es geht so weiter. So, das ist der Vorspann. Jetzt lese ich mal den Text. Vielleicht können wir die Verse 3 und 4 auch an die Wand schmeißen. Wir danken, also Kolosser 1, 3 bis 8 lese ich. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus und an Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Vielleicht einmal bis da ruhig. Ich lese die anderen Verse gleich nochmal. Epaphras hat gemerkt, wie man wenn man für Jesus unterwegs ist, auf einmal haben andere genau die gleiche Erfahrung, dass sie Jesus Christus einfach auch begegnet sind. Er hat, wenn man so will, das Wort Gottes gesagt. Und die Menschen haben das von ihrem Herzen, genau wie er selber, aufgenommen und erlebt. Und es hat sich eine Hauskreisgemeinde gebildet. Starke Situation. Christen kommen zusammen, um Jesus Christus zu begegnen. Da ist der Glaube noch ziemlich frisch. Da kommt man, weil man das Neue erlebt hat, was uns so gut tut. Und vielleicht auch alte Dinge, die in meinem Leben bisher so eine Kraft hatten und die mich so ein Stückchen auch vielleicht bestimmt haben, wie ich das gar nicht unbedingt wollte, dass dieser Sohn Gottes mein Leben so verändert hat. Wenn der Glaube frisch ist, ist so prima, ne? Wenn man sowas erlebt hat mit Gott, man das sagen kann und der andere nimmt das auf. Ich schätze immer so auch Gebetsgemeinschaften, wo nicht so Holzchen, Stöckchen gebetet wird, sondern wo der andere vielleicht auch das aufnimmt, was der andere gebetet hat, wo der andere beschenkt ist von dem, was einer gebetet hat in der Gebetsgemeinschaft, dass Kraft entfaltet wird aus dem Evangelium heraus. Und hier merken wir wirklich, das Wort Gottes ist ein Wirkwort. Das ist nicht etwas, wo man nur stutzt und abnickt, jawohl, sondern das geht darum, dass das Wort Gottes so Kraft in uns entfaltet. Und das erlebt Epaphras und die paar Männekes in Kolossä, die jetzt zum Glauben kommen, ja, und die sich da in dem Häuschen da treffen. Kleine Mini-Hauskreisgemeinde. Und der Glaube ist so frisch, so lebendig. Und das ist stark. Und davon hört der Paulus wiederum, der gar in Zeit seines Lebens höchstwahrscheinlich nie in Kolossä gewesen ist. Und Paulus hört davon und jetzt sagt er in Vers 3, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Wir haben gehört von eurem Glauben an Jesus Christus und der Liebe, die ihr jetzt zu den anderen Christen, zu den anderen Heiligen, werden sie genannt, auch habt. Der Paulus hört auf einmal davon, dass so eine kleine Zelle von Christen entstanden ist. Und er ist einfach angetan, dass das Wort Gottes so die Menschen verändert, neu macht, dass das Reich Gottes so eine Tragweite bekommt, dass sogar in so einem gefährlichen Gebiet, wo es Erdbeben gibt, wo die Menschen vielleicht nicht alle so sehr gerne gelebt haben, aber es war halt ihre Heimat. Und da gibt es solche Gebiete ja auch in der heutigen Türkei, das weiß man bis heute. Da können auf einmal Städte verschwinden. Und Gott wirkt auch an diesen Stellen. Und in der damaligen Zeit in für meine Begriffe sehr herausragender Weise. Der Glaube ist frisch. Paulus dankt dafür. Gott, den Vater. Er ist Gott Vater so richtig dankbar, dass der Glaube nicht nur so Richtigkeiten sind, sondern wirklich die Welt verändert. Dass der Glaube stärker ist als auch die religiösen Kulte, die es in der damaligen Zeit gab. Wie hießen die? Also Minerva-Kult, Dionysus-Kult. Das waren auch esoterische Zellen, Mysterienkulte in kleinen Zellen, auch haben die sich oft getroffen. Und die haben aus der unsichtbaren Welt auch Kräfte für das tägliche Leben sozusagen versucht, gängig zu machen. Es war eine sehr religiöse Zeit auch damals, aber auch eine Zeit, wo so diese Lehre der Gnosis, wo diese Mächtigkeiten über der Welt sind und wo man auch dadurch, dass es solche Mächtigkeiten gibt, diese Kräfte auch für das menschliche Leben nutzen kann. Deswegen gab es Mysterienkulte, Geheimkulte. Und man zapfte die an und hat dann Kräfte bekommen für die Dinge, die man vorhatte. Oder man fühlte sich weiser aufgrund dieser Erkenntnis, dieser Gnosis. Und das war da einfach so in Kolossä. Und jetzt kommt Epaphras mit dieser Botschaft des Evangeliums. Und der wird nicht müde, der Kerl. Der ist so, als einer, der ein Verlangen hat, von Christus her zu den Menschen zu gehen. Egal, wo sie sich befinden, im Haus, auf Toilette oder sonst wo. Er hat nicht locker gelassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat sich einfach nicht abbringen lassen. Und er wusste, in welches Umfeld er reinging. Und Paulus dankt dafür, dass hier an diesem Ort Christen geworden sind, dass der Glaube angenommen worden ist. Und dass die Christen jetzt auf einmal ein ganz schön illustres Klüppchen werden. Dass die auch für die anderen Christen in Laodicea, in Hierapolis, in den Nachbarstädten, haben die auf einmal ein Herz. Und Laodicea kommt so im 7. Sendschreiben in der Offenbarung 3 nicht so ganz gut weg. Das ist so, ich habe gegen euch, sagt Johannes, dass ihr lau seid. Ihr habt euch so gut eingerichtet mit eurem Glauben und macht eigentlich alles, was andere, die nicht glauben, auch machen. Nicht? Ihr seid weder heiß noch kalt. Und dann sagt er am Ende, aber wenn ihr jetzt Überwinder werdet im Glauben, dann werde ich im Himmel, dann wird Jesus zitiert in dieser Offenbarung, in Offenbarung 3, dass wir mit Jesus auf dem Thron Gottes sitzen werden. Das sagt er den lauen Christen zu Laodicea. Ich habe da letzten Sonntag in der Marktkirche drüber gepredigt. Fantastisch. Gott fängt neu an. Auch da, wo wir richtig von uns fast getrennt haben oder wo wir den Glauben von der Kraft her gar nicht mehr in unserem Herzen haben. Der Herr fängt neu mit uns an. Und das hat er auch diesen Christen in Laodicea gesagt, der Nachbarstadt von Kolossä. Und hier wird berichtet, dass Epaphras mit seiner kleinen Gemeinschaft ein Herz hat für die anderen Christen. Und möchte, dass sie von Herzen Christus nachfolgen. Aber auch hier so der Dank des Paulus, finde ich, der bricht nochmal was Neues hervor. Dass Paulus so deutlich dankbar ist, auch Gott dem Vater gegenüber, für das, was geistlich passiert. In Kolossä und wahrscheinlich auch in Laodicea dann und auch in Hierapolis. Gott ist so auf dem Weg in eine wirklich sehr schwierige Weltzeitsituation damals hinein. Und vielleicht war so ein Punkt, dass durch diese damaligen Religiositäten man manchmal Angst hatte vor den Mächten auch, die über der Erde waren oder eben vor den Göttern. Und man versuchte sie irgendwie auch ihn so zu befriedigen, irgendwie ruhig zu stillen. Und jetzt kommt das Evangelium und sagt, ihr seid eingeladen. Gott kommt zu euch und er liebt euch. Er nimmt euch an. Das war eine ganz andere Botschaft. Das Christsein hat eine Menge zu bieten. Von der Kraft, von der Botschaft, von der Deutlichkeit, wie Gott auf einmal unser Leben annimmt, mich annimmt. Und das wurde erfahren und Epaphras hat das deutlich gemacht. Ja, vielleicht ein Stück, springen wir mal weiter, Vers 5 und 6a. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt Frucht bringt. Paulus macht das deutlich, dass die Hoffnung da ist, weil das, was Gott in der Ewigkeit bereitet hat, für uns Menschen Realität ist. Und vielleicht haben wir manchmal den Eindruck, dass so die Freude auf die Ewigkeit noch weit weg ist oder uns ein Stückchen vernebelt ist, egal wie alt wir sind. Aber für einen Christen ist das erste Verkündigung hier. Ein ganz wichtiger Aspekt, die Ewigkeit, der Himmel, den Gott für uns als Geschenk einfach bereitet hat. Und wenn wir dieses Evangelium hören, dann merken wir, wie es uns auch verändert. Dass wir wie bei dieser Zwiebel, da sieht man das noch nicht, aber wenn das entfaltet ist, wie eine Tulpenzwiebel eine Tulpe erbringt, ja, zum Beispiel jetzt, ne? Dann wissen wir die Schönheit auch der Tulpe, wenn man Tulpen mag, die Schönheit der Tulpen auch zu schätzen, ganz klar. Und das ist es so, dass Paulus hier schon durchaus vom Endprodukt her kommt. Der sagt, die Ewigkeit bei Gott ist eine Realität. Wir werden hier sterben mit unserem Körper. Wir werden nicht mehr sein. Aber wir werden leben. Und wenn Gott uns rettet, damit wir die Ewigkeit bei ihm verbringen, und das ist nicht selbstverständlich, das passiert nicht automatisch, sondern der Mensch ist erst einmal von Gott getrennt, entfernt. Der Mensch ist durch sein Verhalten auch gottlos. Auch wenn er so tolle, gute, eigene Ansätze hat. Das wissen wir selber. Dass wir manchmal staunen auch über Nichtchristen, wie sie von ihrem Charakter her sich anderen Menschen verhalten. Vorbildlich, zutiefst christlich und doch nicht erlöst. Ja, sowas gibt es. Und hier aber, dass Paulus von der Ewigkeit her kommt und sagt, Gott wird uns einmal in seine Vollkommenheit hineinnehmen. Und wir werden von Gestalt schön sein. Wir werden keinen Schmerz, kein Leid, kein Geschrei dort haben. Wir werden erlöste, ausgeglichene Persönlichkeiten sein. Bewusst und nicht irgendwo eingehen in ein Nirvana oder als Wassertropfen irgendwo in einem großen See. Nee, Gott denkt Ewigkeit anders, hat sie anders bereitet, weil Gott ein sehr persönlicher Gott ist. Und wie schön ist das jetzt von diesem Gedanken her, ja? Noch sehen wir das nicht, aber da ist Power drin, das kann ich euch sagen. Und das Endprodukt wird kommen. Gott steht dafür und er will, dass wir von der Ewigkeit her kommen. Und so ist Gemeinde entstanden. In Kolossä, so hat sich der Epaphras bemüht, durch die ganze Stadt zu latschen, immer wieder neu. Und hat Christus einfach bekannt gemacht. Und Menschen haben Jesus Christus erlebt. Wir wissen, dass das ohne Heiligen Geist wirklich nicht möglich ist. Nicht? Im Kolosserbrief steht ein wenig eher spärlich vom Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist ist der, der das Evangelium deutlich macht. Der Christus hier auf der Welt auch deutlich macht. Denn Christus ist ja zum Vater in den Himmel aufgefahren und hat den Geist Gottes gesandt auf die Erde. Und eine geistlose christliche Gemeinschaft etwa ist ganz arm. Wenn der Geist Gottes nicht wäre, dann wären wir richtig arm, wären nur gebunden an irgendwelche Richtigkeiten. Aber wo der Geist Gottes die ganze Art Jesu Christi auch hervorbringt, da wird der Glaube immer wieder neu frisch. Da werden Traditionen immer wieder neu entfaltet und leben auf einmal. Dieses Leben entsteht in dieser Gemeinde und diese große Hoffnung auf die Ewigkeit und dieses Wissen eigentlich auch um die Ewigkeit. Das Wort, deutsche Wort hoffen, reicht da gar nicht aus. Das ist eine Art von Hoffen, heißt eigentlich die zukünftige Seite des Glaubens. Ja? Das, was wir wirklich erwarten dürfen, dass wir in unserem Herzen wissen dürfen. Ja, das deutsche Wort hoffen ist einfach so, ja, ich kann ja mal hoffen, ne? Aber wahrscheinlich wird's dann vielleicht nicht. Aber hier steht Hoffnung, das wird so werden, Leute. Das ist ein ganz anderer Akzent. Und mit dem Wissen, ja, entsteht einfach der Glaube in dieser griechisch denkenden Welt damals. Und der christliche Glaube hat tatsächlich auch diese Götterweltlichkeit zur Seite gestellt. Das war stärker, was man mit diesem Jesus Christus einfach erleben konnte. Und was man auch wirklich im Gebet erleben konnte. Das war eine Realität. Ja, vielleicht die Verse 7 und 8. Ja. So habt ihr es auch gelernt von Epaphras, unseren geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Also hier doch nochmal, also ein Bibeltext, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Man kann sagen, das kommt hier vor, 1. Kolosser 1, 3 bis 8. Und das andere, ihr habt ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht. Kann man Glauben lernen? Ich glaube ja. Ich glaube ja, dass Paulus das so vor Augen hat, wenn er dem Timotheus das sagt. Bleibe du bei dem, was du gelernt hast. Nicht? Und was er von seiner Schwiegermutter, von seiner Oma, Großmutter gelernt hat. Jetzt bin ich gleich so weit, ja. Man kann den Glauben, man sollte den Glauben richtig lernen. Und vom Lernen her, wenn die Grundlage wirklich immer wieder neu auch da ist, dass man merkt, durch das Gelernte komme ich denn dazu, dass mir das auch selber bewusst wird, was ich durch das Evangelium als Mensch erlebe, dass ich mit Jesus Christus lebe. Kann man so den Glauben lernen? Ich glaube, das ist ein richtig gute Sache, die hier von Paulus angesprochen wird. Ihr habt durch Epaphras den Glauben gelernt. Epaphras ist durch Paulus eingesetzt worden. Ein Apostel setzt einen Leiter in einer werdenden Gemeinde ein. Vielleicht ist das auch sehr wichtig, dass hier so auch dieser Vorgang passiert. Dass nicht einer da ist, der aus irgendwelchen Motiven heraus das macht, sondern dass er weiß, er ist von Gott berufen dazu. Glauben, lernen. Wann habt ihr das letzte Mal eine Bibelstelle auswendig gelernt? Müsst ihr jetzt nicht sagen, wann. Das ist eine rhetorische Frage. Man kann anfangen, wenn man zum Beispiel aus markanten Punkten einzelne Sachen heraus regelrecht auswendig lernt. Sagt ihr, Mensch, was bin ich für ein Armleuchter als Pastor jetzt? Ja? Bin ich von hypergestern und von 1920 und so? Ich glaube, das ist richtig gut, dass wir Bibelworte lernen. Also ich lerne eigentlich immer nach Luther, weil ich behalte das am besten. Dann habe ich aber einen Vers, den ich kann. Und ich kann ihn auch nochmal nachschlagen dann. Ich weiß, wo er steht. Und ich weiß, was dieser Bibelvers an Leben für mich bereit hat. Und wenn der Heilige Geist mir den aufschlüsselt, dann kommt was zum Leben. Das sollten wir dem Heiligen Geist zutrauen, dass der das Bibelwort lebendig macht, deutlich macht, so wie wir es auch verstehen. Und dann kommt es auch zu einer Frucht. Dann kommt vom Frühling, Sommer und Herbst. Im Herbst wird ja meistens immer geerntet. Ne? Das sind so Zeiten, da ist die schöne Blüte ist dann wirklich lange vergessen. Ne? Aber auch im christlichen Bereich, auch für ganze Gemeinden gibt es, dass es auch einmal Erntezeit gibt. Dass wir das erleben, was Epaphras eben auch erlebt hat, dass der Glaube angenommen worden ist, dass Frucht entstanden ist, auch von den Christen her. Und das glaube ich, auch zu uns gehört, auch zu fragen, Herr, habe ich für dich auch Frucht gebracht? Eine Frage, ist sie merkwürdig? Frucht bringen für Gott, für Jesus? Ja, Werkgerechtigkeit leuchtet da im Hintergrund auf. Möchte ich wirklich Frucht aus dem Glauben bringen? Möchte ich vom Glauben heraus das erleben, dass Gott das nimmt und andere an diesem Glauben partizipieren und von diesem Glauben, den ich habe, davon geleitet werden, dass Gott das nimmt? Spreche ich Gebete, die andere auch, die eine Bedeutung bekommen, wenn Gott das segnet? Was ist das nicht ein lebendiger Kreis an christlicher Gemeinschaft, wenn Gott das segnet? Glauben lernen ist, dass die Erfahrung des Glaubens uns bewusst wird. Wo stehen die Dinge zum Beispiel in der Bibel, die ich erfahre? Ist der Hintergrund richtig und gut? Und dann fängt es schon an, auch mit erstens, zweitens, drittens. Dann bekommt der Glaube auch Struktur hoffentlich, die uns bewusst macht. Hier sind es die zentralen Dinge des Glaubens, die wir brauchen, damit wir auch Bescheid wissen. Der ganze Kolosserbrief ist voll von Christus. Christus, durch ihn und in ihn wurde die Welt geschaffen. Ja? Durch ihn wurde die Welt erlöst. Christus erhält die Welt. So redet der Kolosserbrief. Und Paulus möchte, dass die jungen Christen in dieser Kleinstadt Kolosse bewahrt werden, ein Stück von anderen Lehren, die es auch gibt. Man kann ja noch immer ganz anders denken. Aber hier, wenn wir den Glauben lernen, wenn wir auch Bibelwort förmlich lernen und auch die Wichtigkeiten lernen. Manchmal gibt es auch in der Bibel natürlich Dinge, die sehr wichtig sind und Dinge, die vielleicht vierter, fünfter, sechster Stelle sind. Man darf systematisch denken, hoffentlich. Und das gehört doch auch zur Grundlage des Glaubens. Und deswegen auch durch Epaphras habt ihr den Glauben gelernt. Und dann wird der Glaube zu einer richtigen Kraft. Kraft, die nicht nur dann meine Erfahrung bleibt, sondern die einen Tiefgang erfährt, indem ich die Dinge gelernt habe und weiß, wiedergeben kann. Aber dann ist beides da. Ja? Der Glaube, über den ich etwas aussagen kann, von der Sache her, und der Glaube, den ich dann auch erfahre und lebe. Und das passiert hier in der Gemeinde. Das ist sehr gut. Das sind Dinge, die Epaphras hier erlebt. Und die er in Kolosse hineinbringt. Der Glaube, der stärker ist als esoterische Kraft. Manchmal merken wir das ja auch, wenn wir zur Gemeinde vielleicht kommen und sagen, ich will mich mal freuen, das Wort Gottes soll mich ansprechen, ich möchte wirklich was mitnehmen. Und dann gibt es manchmal Störungen. Am Auto ist ein Kratzer oder der Bus kam nicht pünktlich. Oder es war Streit mit meinen Lieben, bevor ich zum Gottesdienst ging. Es gibt so viele Punkte, wo auf einmal wir kommen zum Gottesdienst zusammen und es gibt Störungen. Oder wenn ich drin sitze, dann habe ich vielleicht alle anderen Gedanken, aber ich kann vielleicht den Bibeltext oder auch der Predigt nicht so gut folgen. Es gibt schon Dinge, die uns stören, die uns weghaben wollen von dem, dass wir Wort Gottes aufnehmen, damit die Kraft Jesu Christi da ist, damit der Heilige Geist das nimmt und wir vom Evangelium her einfach froh sind, selber erfüllt sind. Nicht? Und diese Störung, die gibt es einfach. Nicht? Und wenn man das weiß, dass da das Anfechtung, das ist fast zu lieb gesagt, das sind manchmal Zerreißproben, die uns wegnehmen, dass der Glaube nicht so Tiefgang für uns. Oder dann sitze ich im Gottesdienst und ich denke an den Film von gestern Abend. Und manche haben Mühe, weil sie drei Filme geguckt haben, die müssen dann drei Filme denken. Da muss man erstmal freiräumen, ja? Dann bin ich hier im Gottesdienst, ja? Und ich habe dann erstmal tausend Dinge in meinem Kopf. Und Wort Gottes ist so wichtig, dass es das Evangelium mein Leben gestaltet. Ich muss doch den Glauben wieder neu lernen. Auch als alter Hase, Nicht? Und wenn Tuara jetzt Deutsch können würde, unser rumänischer lieber Bruder hier vorne, der würde sagen, ja, das ist richtig, man muss den Glauben lernen, damit das auch dann immer wieder neu auch die Kraft entfalten kann. Ja, Amen.